Moin Nick.
Moin Paul.
Es ist schon wieder Zeitreisezeit. Das ist gefühlt erst 2 Wochen her.
Es liegt daran, dass es eine Zeitreise ist. Weißt du, da kommt das alles so ein bisschen durcheinander.
Das ist ja so eine Parallel-Timeline, in der wir die Zeitreise mindfuck.
Auf jeden Fall, so ist es.
Genau, bevor wir reinstarten in weiteren, wie nennt man das, Regret, wenn man irgendwas bereut aus der Vergangenheit.
Ja, es gibt ja irgendwie so ein Wort dafür, ne? Ja, ich komme auch gar nicht drauf. Aber ja, also Regret trifft es ja teilweise schon ganz gut.
Ja, mal schauen. Crowdfunding Regrets von Paul. Wollen wir nochmal eine kleine Ankündigung machen? Wir hatten jetzt ja 3. Geburtstag. Das haben wir ja einfach komplett ignoriert. Und keine Sonderfolge und gar nichts dazu gemacht. Aber quasi retrospektiv, um das zu feiern, haben wir uns überlegt, dass wir mal wieder ein Voting über eure Lieblingsspiele machen. Das heißt, in der Folge und wahrscheinlich in den folgenden werden wir es auch integrieren. Könnt ihr in der Description oder bei uns auf dem Discord entsprechend die Links finden zu einem Voting, wo ihr quasi über euer All-Time-Favorite-Spiel abstimmen könnt, gerade aus der jetzigen, heutigen Perspektive. Also was ist euer Lieblingsspiel gerade? Und wir werden dann daraus eine Top X machen, je nachdem, wie viele Leute mitmachen und so ein bisschen drüber quatschen. Und ja, wie gesagt, ist schon 2 Jahre her. Insofern ist ganz interessant den Blick drauf, was sich da geändert hat. Und auch so finde ich super gespannt, was so die Lieblingsspiele jetzt nicht irgendeine speziellen Jahre, sondern einfach generell sind. Das können ja dann auch Spiele sein, die 10 Jahre alt sind.
Ja, auf jeden Fall. Es ist immer interessant zu hören, was da draußen so gespielt wird. Erstens, weil Meinungen sich ja auch doch ändern. Und natürlich hat jeder so ein bisschen so ein Recency-Bias, ne? Dass man denkt, ach, das Spiel, das ich jetzt gerade spiele, was richtig geil ist, ist quasi mein Lieblingsspiel. Nicht immer, aber zumindest ist es oft dann höher platziert, als es vielleicht wäre, wenn man sie wirklich so direkt 1-gegen-1 vergleicht. Und natürlich wandelt sich ja auch die Community so ein bisschen. Man merkt ja auch, also ich zumindest habe das jetzt auch schon häufiger festgestellt, dass die Leute, die bei uns auf dem Discord aktiv sind, sind so ein paar wirklich so richtig harte Hunde, die wirklich seit Anfang an dabei sind. Aber es sind auch eine ganze Menge Leute, die am Anfang sehr aktiv waren, komplett weg und dafür sind andere Leute sehr aktiv.
Ja, ist wirklich so.
Und deswegen bin ich auch mal gespannt, ob sich das auch in den Votings dann irgendwie so ein bisschen zeigt, dass wir vielleicht ein paar mehr Eurogamer rausgeekelt haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, die nächste Folge, bevor wir das Voting veröffentlichen, werden wir eine komplette Folge darüber diskutieren, quasi das Brettspiel-Quartett, ob wir Flügelschlag, Schlingenschlag und Flossenschlag in 1 packen oder ob wir daraus 3 separate Spiele machen. Das werden wir nochmal ausführlich diskutieren, da könnt ihr euch auf die Sonderfolge freuen.
Es ist halt die Frage, wie wir das machen. Ne? Also entweder müssen 3-mal über diese fantastischen Spiele sprechen, wenn wir die dann im Voting haben, oder sie landen halt auf Platz 1. Wissen wir, es auch nicht lieber ist. Naja, aber ja, wird eine spannende
Folge. Ja, es war eine spannende Folge. Freut euch jetzt schon drauf. Vielleicht machen wir auch 2 Teiler draus.
Wir müssen ja generell ein bisschen Zeit schinden, deswegen auch die 2. Zeitreise jetzt. Und dann quetschen wir das auch noch aus.
Genau, richtig.
Ja. Aber beim Thema Geburtstag, stimmt, das ist mir jetzt echt so ein bisschen durchgerutscht, weil ich seit längerem jetzt mal drauf gucke und denke, naja, so langsam nähern wir uns der Folge 200.
Ja.
Und dann denke ich mir, naja gut, dauert aber schon auch noch ein bisschen. Aber dass da irgendwo ja auch der Geburtstag dazwischen war, das ist mir irgendwie auch komplett durchgerutscht.
Ja, ja, ist so, genau. Happy Birthday. Happy Birthday. Wir kommen jetzt quasi in den Kindergarten, wir sind 3. Ja, genau. Wir machen eine Crowdfunding-Zeitreise. Das Format ist ja bekannt. Wir schauen so ein bisschen retrospektiv in meine erstmal Kickstarter-Historie. Irgendwann gehen wir vielleicht auch Gamefound nochmal durch und sprechen ein bisschen drüber. Ist das irgendwie was gewesen, was eine gute Entscheidung war? Ist das eine schlechte Entscheidung gewesen? Zu einigen Spielen oder vielen Spielen haben wir auch eine Folge gemacht. Aber ist dann so ein bisschen, was du auch gerade meintest, ja nochmal spannend, jetzt so auch retrospektiv so vielleicht 1-2 Jahre nach der Folge nochmal drauf zu schauen. Haben wir das überhaupt nochmal gespielt oder haben wir das damals vielleicht positiv besprochen und nie wieder gespielt oder umgedreht? Insofern ganz, ganz spannend immer und auch ein bisschen, ja, heilsam und ein bisschen Reflektierzeit für vielleicht teilweise auch ein bisschen zu krasse Crowdfunding-Investments. Okay, es geht los mit Townsfolk Tassel. Wir sind irgendwo im Jahr, ich glaube 2022, 23 müssten wir jetzt sein. Das ist das Second Printing, beziehungsweise die Expansion Fall Neighbors und Odd Jobs, die ich da gebackt habe mit dem Originalspiel, weil ich das Originalspiel noch nicht hatte. Und Townsfolk Tassel ist ein Boss-Battler. Wir haben dazu auch eine Folge gemacht. Und das Besondere an Townsfolk Tassel ist, dass es eher so, ich sag mal, so einen Beginner-Boss-Battler ist, also mit relativ überschaubaren Regeln. Und das zweite Besondere an Townsfolk Tassel ist der Artstyle, der so ein bisschen an Cuphead erinnert, also so eine brutalere Mickey-Maus-Version. Und es ist auch wirklich ein sehr erwachsenes Spiel, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt, weil es ja diesen Comic-Look hat, aber es ist in dem Comic-Look sehr erwachsen und auch von den Monstern und so erzählt es wirklich sehr erwachsene Dinge von Gewalt und Dingen, die nichts in Kinderhände zu suchen haben.
Ja, auf jeden Fall kann man, glaube ich, ganz klar sagen, dass das kein Kinderspiel ist Und wir müssen jetzt nicht nochmal lange über das Spiel selber reden. Ich weiß auch noch, wie ich immer da drum herum getänzelt bin, weil ich das auch schon mitbekommen hatte, als da das erste Printing irgendwie ausgeliefert wurde, weil mich das einfach ästhetisch auch so super angesprochen hat. Also jetzt so der reine Artstyle, jetzt gar nicht die Komponenten selbst unbedingt. Und habe dann immer gedacht, Mensch, ich bin ja auch neugierig. Und dann habe ich aber gemerkt, naja, okay, es ist ein Boss-Battler, deswegen habe ich dann irgendwie nie zugeschlagen. Und ja, von daher fand ich ja auch mega geil, als du dann erzählt hast, dass du es gebackt hast. Du sagst es gerade, es war 22, das wäre ja noch vor der Podcast-Zeit gewesen. Ich dachte, du hättest das während der Podcast-Zeit
gebackt. Kann auch sein, dass es 23 war.
Wir haben auf jeden Fall dann drüber gesprochen, dass du dich darauf freust. Vielleicht war das die Folge. Auf jeden Fall, ich war auch hyped, dass das dann kommt. Ich muss ja sagen, für mich ja so der erste Moment, wo ich dachte, huch, erfüllt jetzt nicht so ganz meine Erwartungen an diese ästhetische Idee, weil es ja trotzdem 3D-Minis hat, obwohl es halt diesen 2D-Artstyle hat, ja. Hätte ich halt bei dem Spiel gesagt, safe Acryl-Minis wäre halt der viel bessere Fit gewesen. Und dann halt auch noch so diese ganzen 2D-Terrain-Sachen bin ich auch bekanntermaßen kein Fan von. Deswegen war ich gerade von der Table Presence dann so krass enttäuscht, weil das halt eigentlich das war, was mich an dem Spiel am meisten gereizt hat, war dieser coole Artstyle. Und der ist dann halt irgendwie gar nicht rübergekommen. Ne? Die Minis waren, also hat die Helden angemalt, aber die meisten Bosse ja nicht. Und dann dieses Pub-Terrain, beziehungsweise hat es dann ja auch nach und nach ein paar Sachen gedruckt, aber ja. Irgendwie so, ja, weiß nicht, so richtig gecatcht hat es mich dann auf der Ebene nicht so.
Ja, hätte ich wahrscheinlich noch mehr anmalen müssen, noch mehr Arbeit reinstecken. Ist einfach eine Menge Arbeit gewesen, das schon zu machen. Ja, ich muss sagen, ich glaube, wir haben so ein bisschen unterschiedliche Meinungen so retrospektiv zu dem Spiel. Du hast ja schon öfter gesagt, dass du jetzt gar nicht so cool fandest im Nachgang irgendwie. Ich habe da sehr gute Erinnerungen dran. Es ist halt wirklich ein sehr, sehr einfaches Spiel und es ist jetzt halt nichts, was man irgendwie den ganzen Samstag spielt. Und mein Fazit ist, ich habe sie noch stehen, ich werde es, glaube ich, auch nicht verkaufen. Es ist natürlich nichts, was ich hier in der Familie spielen werde, weil, wie gesagt, das wird noch dauern, bis mein Sohn zumindest mal 16 ist oder so, bis ich das auf den Tisch bringen würde. Aber mir fehlt, glaube ich, einfach aktuell die Spielrunde dafür. Ne? Also du hast ja manchmal auch so casualigere Spielrunden mit deinen irgendwie D&D-Jungs oder irgendwie andere Kumpels. Ich glaube, für sowas wäre so ein Spiel ganz cool, mal so für 3 Stunden kurz einen Boss-Battler auf den Tisch bringen. Wenn ich die Runden auch hätte, würde ich es, glaube ich, dafür nutzen. Für uns ist es, glaube ich, quasi abgehakt. Ne? Wir haben die meisten Bosse gelegt, wir haben die meisten Sachen freigeschaltet. Klar, es gibt noch ein paar Sachen, die wir irgendwie hätten freischalten können, aber im Prinzip ist das Ding für uns, glaube ich, durchgespielt. Aber ich werde es hier auf jeden Fall im Regal stehen lassen und das ist irgendwie eine coole Einstiegsdroge für Leute, die vielleicht nicht so, oder für einen Freundeskreis, der vielleicht nicht so super in dem Brettspiel drin ist, aber dem man trotzdem mal sowas wie ein Bossblätter zeigen will.
Ja, irgendwie schon. Ich glaube, gerade wenn man jetzt sagt, okay, ich verorte mich selber und meine Kumpels in der Richtung eher so ein bisschen, ja, steige gerade in dieses Genre Boss Battle ein, dann ist das bestimmt ein super Einstieg. Ich würde es trotzdem selbst in so einer Runde nicht nochmal spielen wollen, weil es hat sich einfach, also das ist so ein Spiel, finde ich, was sich sehr abnutzt. Und wenn man einmal alle Helden vorhin gesehen hat, das ist, finde ich, noch viel krasser als das mit den Bossen. Da hatten wir ja wirklich noch ein paar, die wir nicht kannten. Aber wenn man alle Helden mal gesehen hat, dann merkt man, finde ich, sehr schnell, dass die wirklich sehr wenig Unterschied haben. Also klar, die haben ja so ein bisschen, ne, Stats-Variation, aber so vom wirklich, also wenn man es auch da wieder mit so einem Grim Coven oder sowas vergleicht, da liegen halt absolute Welten dazwischen. Ist natürlich auch ein unfairer Vergleich, das weiß ich. Aber nur so, um das nochmal zu verdeutlichen, dass die sind wirklich sehr eindimensional, die Charaktere. Und es läuft halt immer auf so einen relativ lame Angriffswurf hinaus. Und deswegen, also ich hätte jetzt keine Lust, das nochmal zu spielen. Wenn jetzt, ne, also du hast ja gerade gesagt, mit deinem Sohn würdest du es eh noch nicht spielen, aber das wäre so eine Sache, ne, wenn jetzt irgendjemand sagt, hey, ich hätte richtig Bock darauf, würdest du es mitspielen, dann würde ich mich wahrscheinlich breitschlagen lassen, aber das wäre auf jeden Fall nichts, was ich irgendwem pitchen würde, weil ich bin damit wirklich durch.
Ja.
Und ich fand auch so diese Meta-Progression, die dann mit dieser einen Expansion dazugekommen ist, die hat mich auch nicht so gecatcht mit diesen komischen Equipment-Sets, die man da sammeln konnte und so. Nee, ich fand, das war nicht der Part, der dem Spiel gefehlt hat.
Also ich bin bei dir, die Klassen waren wirklich nicht so unterschiedlich, was das unterschiedlich gemacht hat. Und das hat diese eine Expansion nochmal ganz gut reingebracht, ist, dass die Progression bei Townsfolk Tafel funktioniert halt sehr stark über das Loot, das man findet und nicht so sehr über die Klassen. Und je nachdem, was man da findet und was man besetzt finden kann, kann man die schon sehr unterschiedlich spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass sich jeder Held jedes Mal gleich spielt, sondern du kannst dann über die Items, die du findest, beziehungsweise kaufen kannst, auch schon so ein bisschen unterschiedliche Builds machen. Aber ja, alles gut. Ich will dich da auch gar nicht überzeugen. Ich sehe durchaus deine Kritikpunkte. Ich glaube, ich gewichte sie ein bisschen anders. Ist ja auch nicht, dass ich sage, das ist das beste Spiel aller Zeiten, aber es ist trotzdem irgendwie ein cooles Paket und hat für die seine Berechtigung. Und wenn ich es überlege, was haben wir für Boss-Battler gespielt, dann wäre das schon einer, auf den ich auf jeden Fall mehr Lust hätte als auf andere.
Ja, ich glaube nicht. Was hättest du jetzt noch an Boss-Battlern so parat, also klar, das Klassiker aus Sworn, was fällt dir sonst, was haben wir noch gespielt?
Kingdom Death Monster, Grim Coven haben wir gespielt, dann würde ich jetzt Kingdoms Verloren, ist also halber Boss-Battler. Was haben wir noch gespielt? Wahrscheinlich haben wir wieder irgendwas Offensichtliches vergessen.
Ja, also wie letztes Mal, wo wir über Multipart-Menis gesprochen haben und uns fucking Kingdom Death Monster nicht eingefallen ist.
Ja.
Ja gut, also ich wollte gerade sagen, also bevor du Kingdoms Forlorn gesagt hast, wollte ich gerade sagen, es ist auf der Liste auf jeden Fall das Letzte, was ich spielen würde. Also Kingdom Death Monster bin ich einfach super gespannt, dass wir sogar nochmal spielen.
Ja, das stimmt.
Weil das halt so lange her ist und ich irgendwie gar nicht mehr weiß, was ich von meinen eigenen Erinnerungen daran halten soll. Weil die auch so all over the place sind. Es war irgendwie eine Zeit lang richtig cool und am Ende waren wir hardcore gelangweilt und wüsste gar nicht, wie es mir jetzt gefallen würde. Und ja, von daher deswegen, da wäre es schon eher weiter unten. Also ja.
Ja, spannend.
Ja, gut. Alles gut. Vielleicht ergibt es sich irgendwann nochmal wieder.
Aber ich sehe auf jeden Fall nicht, dass es hier aktuell aussieht. Alleine, weil die Box und das Spiel so unique und irgendwie cool sind, dass das, glaube ich, einen Platz erstmal behält im Regal. Ein anderes Spiel, was wir damals auch gespielt haben, eine Folge zugemacht haben. Großer Hype-Titel und seitdem setzt es hier im Regal Staub an. Terrorscape. Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Es gab auch schon viele Nachfolgekampagnen. Terrorscape ist ein One-versus-Many-Killer-Spiel, was so ein bisschen die ganzen Horror-Tropes macht. Also einer spielt einen Killer, bis zu drei spielen kooperativ Überlebende, müssen dann, keine Ahnung, aus einer Villa fliehen, aus einem Kerker fliehen, was auch immer und quasi den Killer überlisten oder der Killer muss halt entsprechend die Leute töten. Und das Gimmick, was man von Terrorscape kennt, wahrscheinlich ist dieses große Pubhaus, was quasi aufgebaut werden kann und dann zwischen Killer und Survivor steht und so ein bisschen Blickschutz ist und so ein paar Funktionen hat, dass man Sachen drauflegt, aber vor allen Dingen ist es ein Blickschutz und ein optischer Fang und war, wie gesagt, damals ein ziemlicher Hit. Mittlerweile gab es entsprechende Folgekampagnen und jeder, der das haben will, konnte es jetzt auch gut kriegen. Eine Zeit lang war es echt schwer zu kriegen. Ja, was sind so deine Erinnerungen an Terrorscape?
Also ich muss sagen, ich weiß, dass ich mich auch richtig drauf gefreut habe, weil das Setting halt erstmal schon relativ unique ist im Brettspielbereich und mich halt total an Dead by Daylight erinnert hat. Es gibt auch ein Dead by Daylight Brettspiel. Also fangen wir mal ganz vorne an. Dead by Daylight ist ein Videospiel, was wir früher richtig viel gespielt haben.
Ja.
Deswegen habe ich da sehr positive Erinnerungen dran. Dann kam irgendwann mal diese Dead by Daylight Spielumsetzung. Die sah halt einfach furchtbar lame und excelig aus. Und dann dachte ich, okay, Terrorscape ist so das, was dem wohl am nächsten kommt. Und das hat mich total gereizt. Dann haben wir es ja auch gespielt. Tatsächlich erstmal 1-1. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja echt eigentlich ganz cool. Und dann haben wir es mal mit mehreren Leuten gespielt, was ja eigentlich von der Spielidee das präferierte System ist, weil es ja eigentlich ein One versus Many sein will. Und das hat ja dann gar nicht so gut funktioniert wie 1-1. Und das war dann der Moment, wo es für mich so ein bisschen den Luck verloren hat. Wir beide spielen halt selten 1-1. Und wie gesagt, in diesem One versus Many Mode hat das einfach überhaupt nicht so gut funktioniert. Und dann, das war auch so ein bisschen der Punkt, wo wir es dann auch nicht mehr weitergespielt haben.
Ja, ist auf jeden Fall so. Also es ist auch ein Spiel, was, glaube ich, hier bleiben wird. Aber mir fehlt einfach die Spielrunde, klingt doof, weil es ja ein 1-1 Spiel, aber ich werde das nicht mit meiner Sarah spielen, ich werde das auch nicht mit meinem Sohn spielen und irgendwie, wie gesagt, sonst habe ich jetzt ja niemanden, mit dem ich Hardcore-Brettspiele spiele, weil ich ja ein Zeitthema habe und schon gucken muss, dass ich mit dir entsprechend die Runden einrichte und deswegen wird das wahrscheinlich hier noch 1-2 Jahre mindestens mal im Regal ein bisschen rumsauern, vielleicht gibt es mal irgendwie ein Brettspielwochenende, wenn man mal wieder mit irgendwie der größeren Runde spielt, wo man das mal wieder mitbringen kann und vielleicht hat da jemand mal Lust, das auszuprobieren, aber es ist auch nicht so, dass ich das nicht erwarte könnte. Irgendwie hat das trotzdem vieles sehr cool gemacht. Es ist, wie gesagt, einfach für mich auch eher ein 1-1 Horrorspiel und da ist irgendwie nicht so richtig gerade Platz für da. Das ist einfach so.
Ja, genau, weil es ist einfach auch für uns beide ja gar nicht so die Art, dass wir gerne Brettspiele spielen, dieses harte 1-1. Und ansonsten würde sich das bestimmt häufiger mal ergeben, ne? Wenn das einfach mehr uns so liegen würde. Und ansonsten ist das eigentlich ein cooles Spiel. Es hat schon so ein paar auch mechanische Schwächen. So ja, manche so von den Optionen, die man hat, sind manche wirken so ein bisschen nicht perfekt ausgebalanced, aber es ist trotzdem ein sehr cooles, sehr atmosphärisches Spiel. Deswegen hat das schon auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Verstehe ich auch auf jeden Fall mehr als Townsfolk Tassel, warum das hier bleibt. Und wir hatten es ja einmal fast nochmal gespielt. Da hatten wir in der Firma einen Brettspielabend organisiert.
Stimmt.
Und da hatten wir das eingeplant und dann bist du ja auch irgendwie ausgefallen. Ich glaube, du krank warst.
Ich bin krank gewesen, ja.
Ja, dann habe ich es trotzdem mitgenommen und dann stand es da auf dem Tisch und alle fanden es sah mega cool aus. Und trotzdem hat es irgendwie sich nicht durchsetzen können.
Ja, weil ihr dann auch wirklich, ihr habt ja dann wirklich die untersten Dulli-Spiele gespielt. Ne? Also, no offense, ne? Aber ihr habt ja dann so vom Weight her irgendwo bei 1,1 angesetzt.
Ja.
Wahrscheinlich war es dann auch gut, weil da musstet, glaube ich, schon entsprechend Zeit mitbringen. Ich weiß nicht, ob das für so einen Firmenbrettspielabend das richtige Spiel im Nachgang war, was ihr da irgendwie gedacht
habt. Ja, wäre halt, glaube ich, eine Gelegenheit gewesen, gerade Leuten, die jetzt irgendwie schon Brettspiel interessiert sind. Das waren ja jetzt alles nicht Leute, die sonst gar nicht spielen, aber halt eher so im klassischen kleineren Spielebereich spielen. Und für die wäre es, glaube ich, eine Chance gewesen, mal in sowas reinzuschnuppern, ohne natürlich das selber zu kaufen, weil das wahrscheinlich ja gar nicht in Frage käme. Von daher, ja, also ich glaube schon, dass das hätte funktionieren können. Ja, weil das ja auch wirklich jetzt nicht so furchtbar komplex ist. Ne? Wenn jemand das kann und es dann erklärt, kommt man da, glaube ich, auch ganz gut rein.
Ja, gerade wenn man als Survivor spielt, ne, da kann man ja dann auch, also das, man kann ja nicht so richtig miteinander reden, das ist das Problem, aber man kann ja zumindest die Regeln ganz gut erklären. Und als Survivor ist das ja auch nicht so großkomplex, dass du ja irgendwie, weiß gar nicht, was war, ich glaube, 3 Aktionen pro Charakter irgendwie und kannst laufen und Türen aufmachen und so. Also es war ja wirklich super basic als Survivor, das Komplexere war eher als Killer, weil... Und das ist, glaube ich, das Einzige, was mich gameplay-mäßig so am meisten oder was mich am meisten stört, ist, dass die Killer so eine Eskalationsmechanik haben. Also, dass die halt, da erinnere ich mich noch, dass das nicht so ist, dass der Killer quasi gleich stark bleibt über den Laufe des Spiels oder der Spielrunde, sondern dass er am Ende quasi richtig eskaliert. Und das ist das, was ich einfach irgendwie nicht so super cool finde. Also gefühlt war die Taktik immer, man muss schnell auf das letzte Level kommen und dann irgendwie zuschlagen. Aber gut, das ist eine Geschmacksfrage. Das gefällt mir einfach persönlich nicht so gut. Okay, gut. Noch was zu Terrascape?
Nope.
Alles klar. Dann war auf jeden Fall auch kein kompletter Fehlkauf. Dead Cells, The Roguelike Board Game. Das ist, glaube ich, das mit eins der, was wir also am kurzfristigsten erst besprochen haben. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich weiß gar nicht, wann war das? Wo ist das schon?
Doch,
länger
das
her?
Ist schon eine ganze
Weile. Das kommt mir, ich dachte, es ist noch gar nicht lange her, aber es ist schon 1,5 Jahre oder so.
Genau,
ja.
Wir haben das ziemlich genau mit
Slay the Spire.
Slay the Spire besprochen. Und das war letztes Jahr. Also vorletztes Jahr mittlerweile schon zur Spiel.
Ja, du hast recht.
Also das ist halt jetzt irgendwie 1,5 Jahre her.
Wahnsinn. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ist das Spiel mit der schönsten Verpackung in meinem Regal?
Ja, das ist wirklich so. Ja. Ich hätte auch wirklich gehofft, dass das noch geiler ist, weil es wirklich, also es sieht so cool aus. Und ja, also ich war auch ein bisschen neidisch, dass es nicht am Regal steht. Aber ja, also es war irgendwie nett. Es hat auf jeden Fall schon Spaß gemacht, das Spiel zu erkunden und kennenzulernen und so. Aber... so richtig, richtig ist der Funke nicht übergesprungen.
Nee, das Gameplay und der Kampf, die Kampfmechanik ist einfach wirklich sehr nicht so toll gewesen. Was richtig cool war, ist die Progression. Das hat richtig, das ist das, was dann, glaube ich, uns beide ja noch getragen hat, ja. So durch das Spiel durch, dass man dann so, es hat so einen, also, ne, es ist von einer Videospielumsetzung, ist ein Roguelite, das heißt, du machst so einen 15-Minuten-Run, kriegst eine leichte Progression, machst einen 15-Minuten-Run, kriegst wieder leichte Progression und wirst quasi von Run-to-Run besser. Und das wurde in dem Spiel, haben wir eine Folge dazu, abgebildet über so ein wirklich großes Brett mit so kleinen Folientaschen, wo man halt so die Upgrades reinslotten konnte, die quasi über den Run hinaus gelten. Und das war wirklich sehr, sehr cool, weil man da so ein Deck entdeckt hat und sich auch so ein bisschen überlegen konnte, worauf man geht. Das hat irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Aber wir haben es ehrlicherweise ja auch durchgespielt. Also wir haben den letzten finalen Boss gelegt. Ich glaube, es hätte dann nochmal so einen Reset-Modus gegeben. Irgendwas hätte man noch machen können. Aber im Prinzip haben wir nach den, ich weiß nicht, 10 Stunden würde ich schätzen, die wir gespielt haben, haben wir alle Bosse gelegt, alles gesehen. Im Sinne von alles besiegt, was zu besiegen gilt. Und damit war das dann irgendwie auch durch. Also ja, war trotzdem ein cooles Erlebnis. Also ich habe es jetzt nicht bereut, das gespielt zu haben. Aber da vor allem das Kampf-Gameplay war einfach eher Durchschnitt. Also da gibt es echt coolere Kampfsysteme.
Ja, auf jeden Fall. Also muss man auch sagen, haben sie sich auch wirklich eine ganz schöne Herausforderung ausgesucht, weil das natürlich von dem, also weil es ja eine Videospielumsetzung ist und von der Mechanik her schon ein ganz schöner Sprung ist zu einem Brettspiel, weil es ja wirklich ein extrem actionreiches Gameplay ist. Das ist ja wie so ein Souls-like in 2D.
Ja.
Und da kommt es halt auf Reaktionsfähigkeiten drauf an, schnelle Entscheidungen treffen und so. Und das lässt sich immer sehr schlecht in Brettspiele umsetzen, außer man macht es wie Cyberpunk und macht ein Echtzeit-Brettspiel draus. dann, ja, das ist, glaube ich, das ist schon echt eine Hürde gewesen. Und das war jetzt halt nicht so ein No-Brainer wie bei Slay the Spire, wo man halt ein bisschen an den Zahlen tweaken musste, ansonsten das Gameplay ganz gut übernehmen konnte. Und da, ja, also sie mussten quasi das Gameplay komplett selbst erfinden. Und ja, ich glaube, dafür sind die einfach nicht erfahren genug gewesen. Die haben dann da ein System erfunden, was irgendwie passabel funktioniert hat, aber wirklich so richtig, also dass das jetzt wirklich von dem reinen Gameplay getragen hätte, wenn das keine Metaprogression gehabt hätte, dann wäre das komplett abgesoffen.
Hundertprozentig, ja, total, das ist so. Ja, und ich glaube, man kann, wenn man da will, kann man sagen, ja, aber sie haben das gut versucht zu übertragen, aber am Ende muss ja das Brettspiel-Gameplay für sich irgendwie Spaß machen und das hat einfach nicht gut funktioniert. Das hatte so viele Schwächen. Es war ja auch so ein verkapptes 3-Spieler-System und wenn du mit 4 Spielern gespielt hast, dann musste einer aussetzen und mit 2 Spielern, dann konnte man aussuchen, dass einer 2 Züge macht pro Runde und so. Also das war alles sehr, sehr rumpelig. Trotzdem, coole Erfahrung, ist mir am Ende des Tages trotzdem lieber so eine 10 Stunden sowas, als dann irgendwie so ein 50-Stunden-Spiel, was man dann irgendwie abbrechen muss. Insofern habe ich das positiv in Erinnerung. Aber ich glaube, es wird ja auch noch relativ lange umgespielt, weiter im Regal stehen. Ich sehe nicht, dass ich das jetzt nochmal raushole. Trotzdem aufgrund der Packung bleibt stehen.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass dein Sohn, wenn er noch ein bisschen älter ist, dann resettet man das und dann hat er bestimmt auch voll Bock drauf, das nochmal freizuschalten. Ein bisschen die Frage, wie sehr du dann leidest, weil du dann den ganzen Part halt schon kennst und das Gameplay nicht so super geil ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das hart abfeiert.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Musst Hast du das Spiel noch weitergespielt?
Ich habe es auf jeden Fall eine ganze Weile gespielt. Ich glaube, in Stunden wahrscheinlich sogar länger als das Brettspiel. Aber ich bin auch einfach zu schlecht in sowas. Also ich habe jetzt nicht die mega Frusttoleranz, was halt bei so Souls-Likes nicht so super geil ist. Und ja, die Progression da war auf jeden Fall nicht so geil wie in dem Brettspiel. Ich hatte das Gefühl, dass man da gar nicht so viel von seinem Progress irgendwie behalten kann. Und ja, deswegen, nee, ich habe das nicht, also durchgespielt habe ich auf gar keinen Fall. Ich habe so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so, weiß ich, ich würde denken, so ein Drittel oder sowas wahrscheinlich von dem Videospiel gesehen.
Alles klar. Das nächste Spiel können wir ein bisschen drüber reden und irgendwie auch nicht, weil das ist, glaube ich, das Einzige, was noch nicht da ist aus der Runde, die wir heute besprechen. Das ist Ian Trespass Odyssey, das Second Printing.
Ist ein bisschen witzig, weil wir sitzen halt hier und ich sehe die Tabs, die du schon vorbereitet hast mit allen Spielen. Und ich habe jetzt halt die ersten vier Buchstaben ungefähr sehe ich von jedem Titel. Und ich dachte, es ist halt Ian's End. aber nee, ist es nicht.
Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Es ist aus so vielen Gründen so ein bisschen witzig, das ist der falsche Begriff, aber irgendwie so ein witziges Timing, weil wir haben ja gerade Kingdoms Forlorn gespielt, die Folge ist ja gerade rausgekommen, das ist ja von auch Into the Unknown. Dann ist es so ein bisschen Usus, wenn wir eine Podcast-Folge machen, kriegen wir am nächsten oder eigentlich am gleichen Morgen eine Sprachnachricht von Becky. Grüße gehen raus. Und da haben wir so ein bisschen mit ihm drüber, also von der Nische der YouTuber, und haben ein bisschen mit ihm drüber philosophiert, weil er ja auch überlegt hat, in Kingdoms Forlorn reinzugehen, und hat im Prinzip uns gesagt, weil wir haben nur Kingdoms Forlorn gespielt, er hat nur Ian Trespass Odyssey gespielt und er hat im Prinzip gesagt, er ist eigentlich das gleiche Kampfsystem und die gleichen Schwächen und so weiter und so fort, und haben uns darüber ein bisschen unterhalten, weil es ja dann auch darum ging, dass du hier Nomity gebackt hast und so weiter und so fort. Das ist jetzt eine andere Diskussion. Ja, und im Prinzip ist meine Vorfreude natürlich auf Ian Trespass Odyssey mit der Erfahrung mit Kingdoms Forlorn, was wir hier abgebrochen haben, aus den Gründen, die wir jetzt diskutiert haben hinreichend, ist natürlich jetzt ein bisschen sehr gesunken.
Ja, also ich habe ja auch wirklich schon oft überlegt, ob ich Ian Trespass mal kaufe. Schon bevor wir gepodcastet haben, die ersten Printings. Also sind ja schon seit Ewigkeiten verfügbar. Und es hat mich immer gereizt, weil so die Idee, die es aufmacht, schon ganz cool ist. Ne? Ja, ist einfach ein relativ umfangreiches Spiel. Und ich habe dann immer gedacht, na, der einzige Part, der mich halt so ein bisschen abschreckt, ist halt diese griechische Mythologie. Ja. Die catcht mich halt jetzt nicht so super. Und dachte dann, naja, mal gucken, wenn es irgendwann mal günstig ist. Und dann hast du aber irgendwann erzählt, dass du dieses Second Printing gebackt hast. Und dann dachte ich, okay, da hat sich das ja eh erledigt. Und dachte ich, na gut, dann habe ich mir mein Geld gespart, passt schon. Und dann, als wir jetzt Kingdoms Forlorn gespielt haben, war ich auf jeden Fall sehr froh, weil Kingdoms Forlorn hat mir eigentlich hauptsächlich, also der Teil, der gefallen hat, war der Part mit der Story und der Welt und so. Und das ist ja genau der Teil, der jetzt bei Ian Trespass der Part ist, der mir nicht gefällt, wo ich vorher dachte, na mal gucken, ob der Part mir gefällt. Ich sehe jetzt nicht kommen, dass wir das mögen werden.
Ja.
Hast du schon überlegt, ob du es überhaupt dann auspackst?
Wollte ich dich gerade fragen, was ist denn deine Meinung zu? Aber ich glaube, es wird jetzt, glaube ich, bald kommen, meine ich. Ich habe jetzt noch keine Shipping-Notification bekommen von ein paar anderen Spielen, von dem nicht, aber ich meine, es wurde mal gesagt, das letzte war, glaube ich, dass wir im Most Anticipated-Folge drüber gesprochen haben, und ich glaube, da hieß es April oder sowas, sonst heißt es jetzt Juli wird, also es wird auf jeden Fall, glaube ich, in den nächsten Monaten hier eintreffen. Ich sag gleich, was meine Tendenz ist, was denkst du?
Ja, schwer zu sagen, also gerade habe ich auf jeden Fall keine Lust. Ist halt die Frage, ob, wenn man das jetzt noch mal ein halbes Jahr im Schrank stehen lässt, ob dann so ein bisschen diese, gerade man hat quasi was sehr Ähnliches gespielt, was einem nicht so gut gefallen hat, dieser Effekt so ein bisschen abgeklungen ist und man dann denkt, ach Mensch, komm, wir probieren es nochmal aus, du kannst danach immer noch weiterverkaufen. Von daher, ja, ich bin da so ein bisschen, stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich glaube, wenn es mein Geld wäre, ich würde es ungespielt weiterverkaufen.
Die Sache ist, ich habe halt hier nur den Heracles Pledge geplätscht, also nur in Anführungszeichen, das ist halt hier der kleinste, wenn man jetzt nicht nur den 9-Euro-Pledge wählt, mit 118 Euro, das geht ja hoch bis 447 Euro, mit halt wirklich nur diesem Standalone-Spiel, weil wir damals ja auch schon gesagt haben, wir wollen es überhaupt erstmal ausprobieren, weil das war halt wieder so die Diskussion, ne, gehst du dann da all in mit allen und bist dann da irgendwie, das glaube ich, wäre noch mehr gegangen sogar, mit, weiß nicht, ja genau, richtig, der All-In-Pledge sind 960 Euro, ich muss noch weiter runterscrollen. Also das habe ich halt damals gesagt, nee, da bin ich irgendwie nicht, also irgendwie Quatsch, da wurde ich schon so langsam ein bisschen vernünftiger im Crowdfunding. Und ja, ich weiß nicht, wie groß der Schmerz oder wie groß der Preisunterschied ist von, wir haben es einmal gespielt zu, wir verkaufen es, ich verkaufe es irgendwie direkt wieder versiegelt. ja, von daher mal gucken. Also gerade hätte ich auch gar keine Lust drauf. Vielleicht sind wir dann in der Zeit, wo wir wieder so irgendwie mal Lust haben, das auszuprobieren. Und wenn es nur die Unterschiede rausarbeiten ist. Ja, aber so richtig, also Hype bin ich auf gar keinen Fall. Und ich, dass wir das durchspielen, da würde ich, glaube ich, gegen wetten. Also das wird nicht passieren.
Ich finde es immer noch krass, wie lange das auch braucht. Also ja, gefühlt ist das so ein Ding, ja klar, also das ist jetzt nicht das Second Printing von dem Original Ian Trespass, aber ist ja gefühlt ist diese Kampagne auch schon 4-5 Jahre her.
Ja, genau. Ich habe mal geschaut, 23 war es. Und es sollte ursprünglich März 25 ausgeliefert werden. Also es ist ja über ein Jahr verzögert. Ist auf jeden Fall trotzdem krass.
Ja, vor allem, also Enormity soll ja angeblich auch dieses Jahr noch kommen.
Ja.
Ist halt irgendwie crazy. Also dann überholt das eine Spiel das andere schon fast gefühlt. Stimmt. Also irgendwie ein bisschen strange.
Also nicht realistisch mit Enormity? Hast du das Gefühl, dass sie es hinkriegen?
Nee. Glaub okay. Überhaupt nicht dran.
Okay.
Das ist, glaube ich, so ein totales Ding von, wir trauen uns noch nicht, das auf nächstes Jahr zu verschieben.
Okay.
Aber ja. Also vor allem, also ja, sie haben ja die zwei Waves, ne? Das heißt, sie können natürlich ein ganz kleines Wave 1 Paket schnüren, damit sie schon mal was ausliefern können. Aber ja, also ich glaube, bis da der gesamte Content da ist, das ist halt, also ich würde mal verdenken, 28. Okay. Mal gucken.
Uncharted Stars. Das war Quatsch, das zu becken.
Also, ich erinnere mich an ein episches, dreitägiges Brettspielwochenende, wo wir nur Uncharted Star gespielt haben.
Das ist ein Print-and-Play. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, das zu becken. Ich glaube, es war so ein bisschen auch die Vorstellung, dass wir das auf dem Weg zur GenCon, wir sind ja damals zur GenCon geflogen, RIP Amerika reisen. Und dachte ich so, da können wir das irgendwie im Flugzeug spielen. Ich weiß gar nicht, ob wir das dann gemacht haben. Ich glaube, wir haben es auf irgendeiner Messe mal gespielt. Ich glaube, wir haben es auf einer BerlinCon gespielt oder so.
Ich weiß gar nicht, kam das nicht mehr vor der GenCon.
Und ich habe es da nicht ausgedrückt und wir haben es da nicht gespielt, weil wir dann noch lieber mit unseren Steam Decks rumgenördet haben.
Aber es hat ja gar nicht so geil funktioniert mit den Steam Decks, deswegen weiß ich nicht, ob wir es nicht ausgepackt hätten, wenn wir es mitgehabt hätten.
Ja, vielleicht, ja.
Who knows.
Ja, ist ein Print and Play im Weltraum. So ein klassisches Roll and Ride und turns out, das ist, also Print and Play, wirklich Komponenten selber ausdrucken, das takes the fun out of board games, wirklich.
Es ist ja wirklich,
das ist das mit der Seifenkiste auf der Autobahn fahren.
Ja. Das ist das wenigste Paul-Brettspiel-Ding, was es gibt irgendwie, so selbstgedruckte Zettel. Ja,
ja und turns out, nee, das hat keinen Spaß gemacht. Das ist auch nicht mein Genre, es ist nicht mein Setting, selbst ausdrucken, nee, wirklich, das war einfach Quatsch, aber das muss ich fairerweise auch unter could have told myself so verbuchen. Nicht unter das Spiel ist jetzt schlecht, das kann ich wirklich nicht einschätzen, weil ich in Roll and Ride nicht drin bin, aber also wie ich, ist gar, sowas von gar nicht mein Spiel. Aber ich glaube, ich bin damit irgendwie, weiß nicht, was das kostet, $5 drin gewesen, glaube ich. Von daher ist verkraftbar.
Ja, gut, du musst natürlich jetzt noch die Komponenten rechnen, die du selber gedruckt hast.
Ja,
die
auch stimmt.
Kosten verursacht. Also ja, waren bestimmt 5,20
Euro. Ja, waren bestimmt 5,20
Euro. Ja. Nee, also ich muss auch sagen, es war von der Spielerfahrung her wirklich nicht so prickelnd. Also es ist, glaube ich, so ein Spiel, was so aussieht, als könnte man das einfach mal auf den Tisch schmeißen und einfach mal eine Runde spielen. Aber zumindest in unserer Runde, oder ich habe, glaube sogar zwei Runden gespielt, hat sich halt ganz schnell rausgestellt, dass es halt manche richtig dumme Taktiken gibt, beziehungsweise manche Sachen, die man eigentlich machen muss, damit man eine gute Chance hat. Das ist halt, also weil beim Roll and Ride ist ja logischerweise ein Würfelfaktor dabei und du würfelst so ein bisschen, was du machen kannst. Und wenn du schlecht würfelst, also unglücklich würfelst, dann kannst du halt vielleicht nur Sachen machen, die dir nichts bringen oder wenig bringen. Und dann gab es halt Mechaniken, die dir erlaubt haben, die Würfel so ein bisschen zu manipulieren. Und das war einfach der Gamechanger. Und das heißt, irgendwie 2/3 der Mitspielenden haben das halt geskillt. Und ich und ein anderer Depp haben es nicht gemacht. Und wir haben einfach also gar kein Land gesehen. Und das ist natürlich einfach nur frustig. Also ja, von daher, ich will es jetzt auch nicht zu sehr bewerten, weil wir wirklich nur so wenig Partien gespielt haben. Aber ja, war auf jeden Fall nicht so geil.
Ja, was halt, was ja wieder so krass ist, ne? Ich meine, das hat jetzt nur $12,500 gemacht, kann man irgendwie, Pfund, kann man sagen, ist ja nicht viel, aber es hat 2.500 Bäcker, ne? Ich meine, klar, 5 Euro ist eine niedrige Dingens und so, aber ich glaube, wenn du die Kampagne heute so launchen würdest, und die ist ja erst 2 Jahre her, das ist ja gar nicht so, oder 2,5 Jahre, ist ja gar nicht so lange her. Ich guck mal, wann das war, das müsste so Mitte 2023 gewesen sein. Ja, Juni 23. Gut, dann sind es ehrlicherweise fast 3 Jahre her, ist trotzdem nicht so lange. Das ist schon krass, dass, also das würde heute nicht mehr 2.500 Unterstützer kriegen. Auch nicht für $5.
Nee, ich wollte auch sagen, das könnte sogar damit strugglen, irgendwie die $1.000 Funding Goal, was sie dann nehmen, $500 zu erreichen, weil das sieht schon ein bisschen billig aus.
Ja, ja.
Also ist ja auch klar, ne, wenn du halt auch, also das war ja schon wirklich sehr erfolgreich, es sind trotzdem nur £12,000 gewesen. Da kannst du natürlich jetzt nicht irgendwie £5,000 in die Marketingabteilung stecken vorher.
Ja.
Aber ja, also, naja.
Spannend. Okay, The Last Spell, The Board Game ist das nächste.
Jetzt kommen wir zu dem Regret-Bereich.
Jetzt kommen wir zu dem Regret-Bereich. Ja, also müssen wir, glaube ich, nicht zu lange drüber sprechen. Ist ein Spiel, ein Tower-Defense-Spiel, auch eine Videospielumsetzung oder ein Village-Defense-Spiel. Haben wir eine Folge zugemacht, erst Anfang des Jahres. Hatte ich mich eigentlich sehr darauf gefreut. Wir fanden es beide katastrophal schlimm. Besteht hier noch verpackt im Karton. Ich muss noch bei Kleinanzeigen einstellen. Ja, schade. Spielidee klang voll cool, aber es hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht.
Nee, leider nicht.
Es war ein bisschen Bookkeeping the Board Game. Es hätte so ein bisschen die gleichen Schwächen wie Kingdoms Forlorn von Into the Unknown. Das Game Design viel zu fiddly im Management, aber ohne, dass irgendwas dabei Spaß gemacht hätte.
Ja, das war leider wirklich sehr enttäuschend. Also ich hatte ja auch schon gesagt, dass mich das ästhetisch nicht so anspricht, weil sie ja diesen Pixel-Look von der Videospielvorlage auch auf die ganzen Komponenten gedruckt haben. Das ist ja sowieso nicht so mein Geschmack. Und dann in Kombination mit dem wirklich sehr mäßigen Gameplay, das war wirklich eine ziemliche Niete für mich.
Ja, war es leider. Schade.
Aber wenn ihr das Gefühl habt, das klingt richtig cool, ihr könnt es kaufen.
Ja, das ist auch, also ihr müsst ja wissen, wir meckern ja eigentlich über jedes Brettspiel. Wir sprechen nie was Positives. Also ihr habt eigentlich eine gute Chance, dass das eigentlich voll das geile Spiel ist und ihr quasi nur keine Konkurrenz auf dem Gebrauchtmarkt habt, weil alle denken, es sind schlechte Spiele. Aber weil ihr uns immer zuhört und wisst, dass wir ja einfach jedes Spiel negativ besprechen, wisst ihr, dass es eigentlich voll cool ist und könnt es mir deswegen für den Schnapperpreis von 599 Euro abkaufen. Meldet euch gern. ich lege euch sogar noch eine Tüte Gummibärchen bei.
Ja, es hat mit Sicherheit auch Rados Seal of Excellence.
Der testet auch nicht alles, Nick. Der testet nicht alles. Okay, genau. Dann Adventure Party, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist so ein ganz kleines Spiel, wo die Idee von der, die Spielidee finde ich richtig cool ist, aber die Umsetzung, obwohl sie eigentlich so, der Punkt liegt schon auf der Torlinie, es müsste nur jemand gegen den Ball pusten und man schafft es aber irgendwie dagegen zu treten, hinzufallen und der Ball rollt ins eigene Tor. Das ist ungefähr Adventure Party. Willst du es kurz skizzieren?
Ja, genau. Also die Spielidee ist halt eigentlich, dass es von Dungeons & Dragons inspiriert ist. Das heißt, man hat eine Charakterklasse, man kann sogar Items haben und es gibt dann so eine Prämisse, so einen kleinen Anstoß, was quasi das Setting gerade ist und dann würfelt man ein W20, auch klassisch wie bei D&D, aber geheim. Das heißt, die anderen Leute dürfen nicht wissen, was man gewürfelt hat. Und dann muss man quasi diese Geschichte, die erzählt wurde, so ein bisschen weiterspinnen und dann halt einbauen, was man gerade gemacht hat, wie das gelaufen ist, was man gemacht hat, anhand des eigenen Würfelwurfs. Und das heißt natürlich klassisch, irgendwie eine 1 ist ein kritischer Patzer. Wenn du den gewürfelt hast, dann musst du natürlich entsprechend beschreiben, dass du dich mega auf die Nase legst, so wie du gerade mit deiner Torgeschichte quasi. Oder halt dementsprechend irgendwo, ne, zwischen 1 und 20 hast du irgendwas gewürfelt. Und du musst es halt möglichst so beschreiben, dass die anderen Leute dann gut einschätzen können, was du gewürfelt hast. So, das ist die Spielidee. Klingt super cool. So, natürlich jetzt nicht todeskomplex, so, aber so als Partygame mega gut. Und ja, dann haben sie es aber wirklich in den zwei Punkten, die sie quasi liefern mussten, nämlich diese Prämissen, die sie da reingeschmissen haben, diese Story-Schnipsel und vor allem das Scoring-System, ja, haben sie es einfach so massiv verkackt, dass man das eigentlich weglassen müsste, weil es so blöd ist.
Ist wirklich so. Also, wenn ihr denkt, klingt von einer coolen Idee, bastelt euch selber, lasst euch von ChatGPT, keine Ahnung, 30 oder Gemini oder was auch immer, 30 Settings generieren und spielt es einfach selbst. Und überlegt euch ein Scoring-System, packt 20 Sekunden Arbeit rein. Ich garantiere euch, es ist besser als das, was da mitgeliefert wird. Das ist wirklich unnötig kompliziert und ergibt von und hinten keinen Sinn. Insofern steht noch hier, werde ich auch nicht verkaufen, weil es hat irgendwie 20 Euro oder so gekostet. Ja, eigentlich so von der Idee her witzig. Ich würde einfach das eigene Scoring nehmen, wenn ich es nochmal spielen würde.
Na, muss ja bedenken, also muss natürlich auch die Komponenten dafür einkaufen. Das heißt, du brauchst halt ein W20 pro Mitspielendem. Und das ist natürlich schon auch wieder eine Investition. Die muss man sich auch gut überlegen.
Ja, die muss man vor allen Dingen erstmal finden. So ein W20 ist ja auch witzig.
Ja, so ein ganz geheimer Tipp, wenn du auch so eine Brettspielmesse gibst. Manchmal so einen ganz kleinen Stand irgendwo ganz am Rand, da gibt es dann vielleicht so einen Würfel.
Also erwartet nicht zu viele verschiedene Farben, aber so, wenn ihr überhaupt irgendeinen findet, könnt ihr euch glücklich schätzen. Ja. Ja. Und jedes Mal, wenn ihr ein W20 würfelt, dann hört ihr so einen kleinen Nick, der in euch raged und sagt, ha, scheiß W20, heult wie Sau. Ja. Okay, das ist die Adventure Party. So, jetzt, was ich dachte, irgendwas irgendwie kommt. Shadows of Brimstone, Lost Tombs and Hell Train. Alter Schwede. Ja, Shadows of Brimstone.
Das kommt ja bald, ne?
Ist wirklich so. Unser Lieblingsspiel, das ist die erste Kickstarter-Kampagne, in die ich reingegangen bin. Und es ist einfach wirklich... Es ist so krass, wie die, also die sind ja schon bekannt dafür, dass sie wirklich Sachen zu spät ausliefern. Und bei der ersten Kampagne, bei dem Original Shadows of Brimstone, haben die Leute gesagt, na gut, das ist halt das Erstlingswerk. Dann bei dem zweiten Shadows of Brimstone, warte mal, ich überlege gerade, war das schon Adventures? Nee, da gab es nochmal einen Reprint.
Nee, Forbidden Fortress kam
Forbidden Fortress, gleiche Geschichte. Dann bei Adventures haben alle gesagt, ja, heißt ja Corona. Und jetzt weiß ich nicht, was die Ausrede ist.
Tariffs.
Ja, stimmt, Tariffs. Du hast recht, Tariffs. Es ist halt so geil. Also ich mag die Leute wirklich und so, aber also das ist echt eine Katastrophe, ne? Das ist in jedem Kickstarter-Update schreiben sie wieder, ja, der Pledge Manager, den haben jetzt irgendwie, weiß nicht, 45% haben den abgeschlossen. Wäre ganz cool, wenn ihr den fertig macht. So. So, es sagt doch einfach, der schließt nächsten Monat und wenn ihr nicht fertig macht, habt ihr Pech gehabt. Also wollen die jetzt bis 2035 warten, bis dann irgendwann mal 75% diesen Batch Manager abgeschlossen haben und die Motivation, den abzuschließen, ist natürlich auch quasi gefühlt gleich null, weil du musst ja das Geld jetzt sofort bezahlen und wenn du das Gefühl hast, okay, da wird aber eh noch nicht zugemacht, dann kann ich auch noch ein halbes Jahr warten, weil dann vielleicht ich in einem halben Jahr erst das Geld ausgeben muss. Gerade in so einer wirtschaftlichen Situation wie jetzt. Also das ist wirklich so ein Hingehalte und so krass, unfassbar.
Ja, das ist voll spannend, weil ich bin halt jemand, wenn der Pledge Manager von irgendeinem Crowdfunding-Projekt aufmacht, dann klicke ich halt spätestens innerhalb von einer halben Stunde auf diesen Link und schließe ihn ab, weil ich panisch Angst habe, dass ich das irgendwie verraffen könnte und mich dann, also mich über mich selber so derbe ärgern würde. Und deswegen, also bin ich mal der Erste, der ihn abschließt, gefühlt. Und dann ist es so, dann kommen mir immer noch diese Erinnerungs-E-Mails und jedes Mal klicke ich wieder drauf und denke mir so, oh Gott, habe ich vergessen, ihn auszufüllen, aber nein, ja, habe ich nicht. Ich habe ihn sofort ausgefüllt gehabt. So. Und deswegen würde mich das hier wahnsinnig machen, wenn dann immer wieder kommt, Pledge Manager hier, Pledge Manager da und ich würde denken so, ja, ich habe ihn doch schon ausgefüllt.
Ja, ist wirklich so. Und es ist gefühlt auch nur Hinhaltetaktik und das ist echt nicht geil. Und das Absurde ist ja, dass jetzt ja gerade sie gesagt haben, dass sie jetzt wirklich davor sind, im Herbst die dritte Wave der letzten, also nicht dieser Kampagne, sondern der davor auszuliefern, von dem wir die Wave 1 Artikel damals vor 3 Jahren in Amerika gekauft haben, als wir da waren auf der Gen Con, was glaube ich schon vor 4 Jahren hätte ausgeliefert werden müssen. Also ist noch nicht mal die letzte Wave der letzten Kickstarter-Kampagne, ist 3 Jahre nachdem diese Kickstarter-Kampagne gelaufen ist, immer noch nicht ausgeliefert. Das ist wirklich super krass.
Ja, das Krasseste ist, es gibt halt Leute, die glauben daran, dass Sachen aus diesem Kickstarter noch dieses Jahr ausgeliefert werden.
Ja, manche sind Optimisten. Ja. Die müssen den Pledge Manager nur schließen, Nick. Dann ist es quasi alles production ready.
Ja, klar. Sobald ihre Maschine wieder geht.
Ja, stimmt.
Ja, also wir lachen da jetzt drüber, weil, also, hat ja auch keinen Zweck, sich darüber zu ärgern, aber das ist schon ein sehr unschönes Business-Gebaren irgendwie. Und ich verstehe das total, was du sagst. Ne? Ich finde die auch alle total sympathisch und man darf jetzt nicht erwarten oder nicht denken, dass die da das jetzt einfach machen, weil sie irgendwie da Gewinn maximieren wollen, sondern das sind einfach so ein bisschen entspanntere Menschen. Es gibt ja einfach so unterschiedliche Arten von Leuten und die sind einfach todesdurchentspannt und ja, machen sich, glaube ich, selber nicht so einen Stress und können sich auch, glaube ich, nicht so gut da reinfühlen, dass es den Leuten nicht so, also ne, manchen Leuten, die das unterstützt haben, halt nicht so gut gefällt und denen nicht so gut damit geht, weil es natürlich ja für unterschiedliche Leute unterschiedlich krasse Belastung ist finanziell, sowas zu unterstützen. Und manche Leute sitzen da und denken sich, na gut, dann, ne, ich habe jetzt 500 Euro investiert, das kommt dann irgendwann. Und es gibt andere Leute, die halt gesagt haben, okay, ich will das unterstützen und haben dann vielleicht in dem Jahr sonst keine anderen Kampagnen unterstützen können, weil sie kein Geld mehr hatten. Und wenn das dann halt irgendwie 1000 Jahre dauert, dann ist das natürlich irgendwie, tut das, glaube ich, nochmal mehr weh. Und deswegen, ja, ich finde es auch irgendwie so ein bisschen blöd. Und dann das nächste Geschmäckle ist ja noch, dass die ganze Zeit neuen Content rausbringen, der in keiner Kickstarter-Kampagne drin ist. Und wo man sich denkt, so, aber wie wär's denn, wenn ihr halt mal an den Kickstarter-Sachen arbeitet und das fertig macht, statt jetzt irgendwie alle zwei Monate neue Modelle rauszubringen mit irgendwelchen neuen Features. Ja, von daher ist schon ein bisschen, hat schon ein bisschen Geschmäckle das Ganze. Ja, egal. Hoffentlich kommt das einfach alles irgendwie dann nochmal an und wir können spielen.
Ja, also wenn dieses Jahr am Ende des Tages irgendwie wirklich Perilous Expedition, das sieht auf jeden Fall, das ist die, wie gesagt, die Wave 3 aus dem Kickstarter davor, da wird der Shadows of Brimstone nochmal um so eine kleine Mini-Kampagne erweitert und was ich da jetzt gelesen habe in dem letzten Update, klang wirklich sehr cool. Da gab es auch so Environment Battleboards, das klingt auch wieder epischer als es ist, aber es ist quasi ein etwas größeres Board, wo du halt dann nicht quasi Maps aufbaust, sondern quasi wirklich nur auf so einem Stück, keine Ahnung, Wald kämpfst oder sowas. Das sah sehr cool aus und die Kampagne von Perilous Expedition liest sich auch sehr cool, die hat ja wirklich auch so ein kleines Progressionssystem, mal gucken, wie gut das wird, aber da freue ich mich sehr drauf. Ich habe das ja damals nicht geplätscht, also den Kickstarter vor dem hier und von daher muss ich das dann irgendwo wahrscheinlich Gebrauch kaufen, aber ich würde denken, aufgrund der aktuellen Situation und wie sich so, also weil die Leute, die das geplätscht haben, haben sie ja vor 6 Jahren geplätscht. Die Wahrscheinlichkeit, dass da Leute sagen, nee, sorry, das spiele ich jetzt nicht mehr, ist ja gar nicht so gering. Insofern hoffe ich, dass ich das einfach gebraucht irgendwo schießen kann. Und da freue ich mich sehr drauf. Und wenn dann Anfang nächsten Jahres oder so im Frühjahr dann die erste Wave von dem kommt, wäre das für mich auch vollkommen okay. Aber es ist schon wirklich krass. Ne? Ich habe jetzt in den Pledge Manager ja auch nochmal, glaube ich, 600, 700 Dollar reingebuttert. Und das ist halt gemeinsam mit dem Spiel, sind das auf jeden Fall mal locker 1000 Dollar, wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist halt einfach Geld, was jetzt da irgendwie liegt. Und das ist schon irgendwie ein bisschen krass, so, dass es dann einfach, ja, dass man da so ein bisschen Goodwill haben muss und sagt, ja, das sind aber, die haben alles am Ende irgendwie ausgeliefert und es ist unser Lieblingsspiel, aber es ist schon krass. Also, ja.
Ja, vor allem, man muss ja auch einfach sagen, so ganz 100% sicher kann man ja nicht sein, dass das nicht irgendwann doch noch einen Punkt erreicht, wo sie halt dann in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Und dann wäre es natürlich super bitter, wenn da jetzt die 1000 irgendwas Dollar einfach weg sind. Ne? Also sieht ja jetzt aktuell nicht unbedingt danach aus, aber kann natürlich schon passieren. Gerade von diesen Zeiträumen, wo wir da reden, ne, man weiß ja nie. Und auch so gerade Weltwirtschaft sieht ja jetzt auch nicht so supi aus. USA geht es ja jetzt auch nicht gerade besser. Na, also mal gucken. Also das ist natürlich schon so ein Ding, was man da auch echt bedenken muss. Und im Endeffekt, ja, bisher hast du alle anderen Sachen auch immer irgendwo gebraucht oder im Retail bekommen.
Ja.
Und klar hast du da zum Teil ein bisschen draufgezahlt, aber ja, dann halt das ganze Risiko nicht gehabt, ne?
Ist so. Okay, ich würde sagen, zwei Spiele machen wir noch. Das eine würde mich mal interessieren, wie so deine Meinung ist, weil wir haben das ein, zwei Mal gespielt, haben wir schon drüber gequatscht, aber so richtig wissen, also dass du es jetzt nicht mega geil findest, weiß ich, aber ob du es kacke findest oder okay findest, habe ich nicht so richtig verstanden. Dungeon Card. Das, ja, ich weiß, extrem hässliche Artwork. Kannst du gleich nochmal kurz ranten. Aber mir geht's eher ums Gameplay. Das ist quasi ein Mario Kart als Brettspiel. Und das haben wir schon ein paar Mal gespielt in verschiedenen Runden, zwei, drei Mal. Nicht genug, um eine Folge drüber zu machen. Ja, wie ist denn da deine Meinung?
Ich glaube, es hätte mir besser gefallen, wenn es irgendwie ein bisschen flotter gegangen wäre, weil es war irgendwie jedes Mal dann doch eine relativ zähe Angelegenheit. Und man würde ja gerade denken, beim Spiel, wo es halt um Rennen geht, so Mario Kart mäßig, dass es halt wirklich zack, zack, zack geht und dann irgendwie witzige Sachen passieren, das aber ganz schnell weitergeht. Und stattdessen war das aber dann immer viel tatsächlich so mit, also erstmal der Aufbau war schon, aber das liegt an unserem Freundeskreis, diese Streitereien um wer spielt welche Figur waren unfassbar nervig. Aber, und dann das Aufbauen hat ein bisschen gedauert und so, da weil man ja diese Map-Tiles aneinander puzzeln, da waren ja, glaube ich, auch noch so Overlay-Tokens, die dann da drauf mussten und
ja,
so.
Ja, genau.
Das war dann irgendwie alles, ja, war nicht schlimm, aber hat sich dann doch ein bisschen geleppert. Und dann die einzelnen, ja, Spielrunden waren dann auch immer so, dass dann viel war mit, du musst dann doch relativ gut, also wirklich abzählen, ne, wie du dich bewegen willst, weil du so eine Mechanik hast, dass du eine Geschwindigkeit in dem Kart quasi einstellst und die kannst du jede Runde nur um ein oder um zwei erhöhen oder senken.
Ja.
Und dementsprechend kannst du nicht einfach jetzt Vollgas geben, da kommt eine enge Kurve, du gehst mega in die Eisen, fährst in die Kurve, gibst dann wieder Gas, sondern du musst das schon so ein bisschen mit einkalkulieren, weil du halt pro Zug auch nur einmal lenken kannst. Das heißt, kannst du nur so von diesem Hexagon quasi einen Winkel lenken. Und dementsprechend kann es ja passieren, wenn du halt zu schnell unterwegs bist, dass du halt dann aus der Kurve fliegst. Was natürlich genau die Idee des Spiels ist. Aber die beißt sich so ein bisschen, finde ich, mit dieser Mario Kart-Prämisse. Zumindest in meiner Erwartungshaltung. Und deswegen bin ich da, glaube ich, immer so ein bisschen, ja, bin ich da halt rangegangen, habe was ganz anderes erwartet. Ich habe wirklich gedacht, dass es so eher so ein Party-Game ist. Und das hat sich gar nicht so richtig bewahrheitet. Und dazu kommt dann natürlich dann auch noch, dass du dann halt solche Situationen hast, wenn wir es in größeren Runden gespielt haben, dann, weiß nicht, setzen sich halt so ein, zwei nach vorne ab und hinten ist halt wirklich wie bei Original Mario Kart, dass die ganze Zeit diese ganzen krassen Items ziehen, weil das auch da so ein bisschen skaliert, ja, mit welcher Position du bist. Aber du schießt sie natürlich nicht auf den ersten, weil du nicht irgendwie den blauen Panzer von Mario Kart ziehst, sondern du ziehst halt irgendwelche Sachen und bombst dann halt als Siebter den Achten weg und der denkt sich auch nur so, was soll die Scheiße, lass mich doch in Ruhe. Und das waren, also ich habe diese eine Partie noch im Kopf, da habe ich mich mit dem einen Kumpel die ganze Zeit gegenseitig abgeschossen, wir sind halt wirklich Letzter und Vorletzter geworden, deswegen war jetzt nicht so ein geiles Erlebnis.
Ja, ja. Also ich habe es, glaube ich, positiver. Ich nehme es, glaube ich, positiver. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist auf jeden Fall kein Beer and Bretzel Spiel in dem. Also ist es schon, ne? Aber es ist schon mehr Taktik, als man denkt. Ich finde aber, dass das echt eine ganz coole Umsetzung ist. Und die Rennen, die wir hatten, da sind durchaus ja auch solche Sachen dabei gewesen, wo der Fünfte da auf einmal noch Erster geworden ist, weil er halt gefühlt den blauen Panzer gezogen hat. Das gab es auch. Also man darf das auch nicht zu ernst nehmen. Aber es war irgendwie chaotisch cool. Ich finde die Rennstrecken richtig cool designt. Also das ist richtig cool. Da kann man echt geile, große Table Presents, große Rennstrecken bauen auf dem Tisch. Das sieht richtig, richtig geil aus. Was?
Sieht richtig hübsch aus.
Die Rennstrecken finde ich wirklich hübsch.
Okay.
Du nicht?
Nee.
Die Rennstrecken auch nicht?
Er hat einfach gar keine Details. Es ist einfach nur so ein bisschen grüner Matsch, brauner Matsch, grauer Matsch. Und ein bisschen Reifenspuren.
Okay. Haters gonna hate. Der Rest, okay, ich dachte zumindest darauf können wir uns einigen. Der Rest der Komponenten ist.
Also das ist okay, ne? Aber es ist auch nicht ein Highlight. Es ist jetzt nicht so, dass ich da denke, das ist das coolste Map-Design, was ich gesehen habe.
Ist schon eine solide 2 für ein Rennspiel.
Von 10, ja.
Okay, alles klar. Gut. Okay. Ja, ansonsten das Artwork und so, da kann man, eigentlich kann man über manche Sachen kann man nicht streiten. Das ist einfach nur hässlich und faul designt. Andere Sachen sind okay. Ja, alles gut.
Ja, was auch so ein bisschen, also einfach so ein Komponentenproblem war, dieser Regler, mit dem du einstellst, in welchem Gang du gerade bist, den musst du eigentlich so 90 Grad gekippt aufstellen. Da sind extra Komponenten dabei, damit das auch so steht. Das funktioniert auch. Das Problem ist nur, dieser Hebel, mit dem du den Gang einstellst, der rotiert halt quasi so in einer 180-Grad-Kurve von links nach oben, nach rechts rum. Und wenig überraschend, der ist halt aus Pappe und wiegt halt ein bisschen was. Und dieser kleine Plastiknupsi, der den befestigt, der hält ihn halt nicht. Das heißt, du hast halt drei Settings. Ganz unten links, ganz rechts oder exakt balanciert in der Mitte. So. Aber wenn du irgendeine von den anderen Gängen willst, dann ploppt das Ding immer um. Also zumindest bei drei manchen, Viertel der von
bei
Dinger.
Bei manchen ist es so, ja.
Auch nicht tragisch, dann kann man es einfach hinlegen und so. Aber es ist halt, also ist halt die Komponente, die auch so ein bisschen Table Presence reinbringen will, dass du eigentlich so ein Tacho vor dir stehen hast. Aber das kannst du halt nicht hinstellen. Na egal.
Ja.
Also nee, es ist schon irgendwie ist nett. Wie gesagt, wenn es halt schneller gehen würde, wenn so eine Partie wirklich eine halbe Stunde dauern würde, dann wäre das was anderes. Aber die haben bei uns nie eine halbe Stunde gedauert. Also gerade, weil wir es natürlich auch
aber als welche Party Partie gehen, von welchem Spiel hat jemals in dieser Runde, in der wir Brettspiele spielen, eine halbe Stunde gedauert?
Ja, es ist eine kurze Liste von Spielen. Das ist richtig. Ja, nee, aber wir haben es natürlich auch wirklich mit vielen Leuten immer gespielt. Ja, das muss man fairerweise sagen. Aber es ist halt auch kein Spiel, was auf jeden Fall besonders gut mit der Spielerzahl skaliert, sondern du machst deine Züge halt nacheinander. Und du kannst auch nicht so super im Voraus planen, weil die Felder, die wer anders besetzt, der vor dir dran ist, dann halt geblockt sind. Dann musst du halt doch nochmal umplanen. Ja, man kann so ein bisschen sich Gedanken, könnte, muss man ja sagen, sich ein bisschen Gedanken machen. Aber es ist schon so, dass man halt eigentlich sequenziell hintereinander seine Züge macht. Und das, ja, das summiert sich natürlich einfach hoch mit der Spieleranzahl.
Ja,
und deswegen ist es als Partygame gar nicht so super geeignet. Ich denke mal, wahrscheinlich so zu viert oder fünft ist wahrscheinlich der Sweet Spot und nicht irgendwie siebt, acht.
Ja, also zu zweit und dritt ist man, also ist auf jeden Fall kein Spiel. Ich glaube ja, wahrscheinlich irgendwo zwischen vier und sechs würde ich auch sagen. Okay, dann das letzte Spiel können wir, glaube ich, schnell drüber gehen. Keep the Heroes Out, Boss Battles. Haben wir eine Folge zugemacht, haben wir intensiv schon drüber gesprochen. Müssen wir, glaube ich, nicht nochmal alles erklären, was das ist. Keep the Heroes Out war unser erstes Spiel, was wir jeweils besprochen haben im Podcast. Wie gesagt, Boss Battles haben wir eine extra Folge zugemacht. Wir haben öfter einen Monat zurückliegend schon drüber gequatscht. Ja, bin ich froh, dass wir das geplätscht haben, aber ist dann so ein paar Mal mit meinem Sohn auf den Tisch gekommen. Jetzt auch gerade wieder länger nicht mehr, aber wird bestimmt auch mal wieder ein bisschen mehr auf den Tisch kommen. Ist ein cooles Spiel, Keep the Heroes Out. Aber ist für mich jetzt auch abgehakt. Also so von, ich brauche jetzt auch nicht noch mehr Keep the Heroes Out.
Aber es kommt da noch mehr Keep the Heroes Out.
Ja, ich frage mich die ganze Zeit, wann das doofe Plüschtier kommt. Ich frage mich, ob da irgendwas schiefgegangen ist. Ich muss mal in das Kickstarter-Update reingucken. Weil ich glaube, das Videospiel ist doch ausgeliefert, oder? Hast du das mitbekommen?
Das kann ich ja nicht sagen.
Okay.
Ich bin ja wirklich kein Fan von Brettspielumsetzung als Videospiel. Deswegen, da bin ich komplett raus. Kann ich dir gar nicht sagen. Also ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen, aber das heißt wirklich nicht viel. Und hast du nicht diese komischen Feuerelementare auch gebackt oder hast du die nicht gebackt? Das war da auch so eine Mini-Expansion mit nochmal einem Set von...
Ja, ich glaube, die sind sogar angekommen, meine ich. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, die sind angekommen, aber die...
Plüschtiere nicht.
Die Plüschtiere nicht.
Hm. Okay. Ja.
Ja.
Ja. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch bei Keep the Heroes Out so ein bisschen an dem Punkt, wo ich auch ist, wenn es sich irgendwie mal ergibt, dass man das spielt, würde ich sagen, ja, ist ganz nett. Aber ist auch, ich weiß Gott, keins, wo ich sagen würde, ach Mensch, lass das unbedingt wieder mal spielen.
Ja, wir haben es einfach sehr gespielt. Da wahrscheinlich im letzten.
Also hat ja auch, finde ich, also das Geld war es ja trotzdem auf jeden Fall wert, wenn man es auf die Spielstunden rechnet.
Total.
Also ist auch ein bisschen Quatsch, aber selbst wenn man das so machen würde, ist das auf jeden Fall völlig fair. Und ja, haben wir wirklich viele Stunden mit verbracht und ist auch wirklich ein witziges Spiel und hat einfach auch ein super geiles Design.
Total.
Ich weiß immer noch, wie ich geflasht war, als wir über die letzte Kampagne gesprochen haben und ich festgestellt habe, dass der Herr Brü, wie heißt der mit Vornamen?
Luis?
Ja, ist ja egal. Also er auf jeden Fall schon mehr Spiele gemacht hat und alle mit diesem selben Artstyle. Und das hat mich so geschockt, weil ich das so cool fand. Ich fand das so unique, diesen Artstyle.
Ja,
und dann habe ich herausgestellt, dass der jetzt schon irgendwie 5 Spiele gemacht hat und jetzt noch ein anderes Spiel macht, was genauso aussieht.
Ja.
Und dann dachte ich auch so, ja, okay, ja, er hat so sein Ding gefunden, I guess.
Ja, man kann halt immer nur den eigenen Horizont beurteilen, ne? Und wenn das dann vorher schon 20 Jahre so gemacht wurde, man sagt, das ist aber innovativ.
Ja.
Ja, dann freuen wir uns, wenn ihr bei dem Voting mitmacht. Also je mehr von euch abstimmen, nehmt euch, es dauert irgendwie eine Minute Zeit, klickt auf den Link, füllt das Formular aus, schickt es ab. Und ja, wie gesagt, umso mehr mitmachen, umso cooler ist am Ende die Auswertung und umso mehr können wir drüber quatschen. Insofern freuen wir uns. Danke fürs drüber quatschen und bis nächste Woche.
Ciao.